Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. In unserer heutigen Sendung stellen wir den Herseler Rolf Stengert vor, der 750 Kilometer von seinem Wohnort bis in die südlichste Gemeinde Deutschlands gewandert ist. Und nach dem Gespräch, das ist so gegen 10 vor 10, habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps aus der Region für Sie. Mein Name ist Bianca Bretemeier, bleiben Sie bei uns. Heute haben wir Rolf Stengert aus Hersel im Studio, der in diesem Sommer von seinem Wohnort bis in die südlichste Gemeinde Deutschlands gewandert ist. Auf seinem Marsch ist der sportliche 68-Jährige in 30 Tagesetappen insgesamt rund 750 Kilometer gelaufen. Was der wackere Wandersmann dabei alles so erlebt hat und was er auch noch so vorhat, das können Sie nun im Gespräch mit Otto Ganser erfahren.
Das Wandern ist des Stengerts Lust. So hieß es kürzlich in einer Schlagzeile einer Zeitung. Und er ist hier, der so viel Lust hat zum Wandern. Rolf Stengert aus Hersel, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie ins Studio Merten gekommen sind, um etwas über Ihre Abenteuer zu erzählen und vor allen Dingen über das, was Sie in diesem Sommer gemacht haben. Wir haben es ja gerade schon gehört, Sie sind ganz schön marschiert durch halb Deutschland bis in die südlichste Gemeinde Deutschland. Und das heißt Einödsbach.
Genau.
Der Name lässt vermuten, dass es doch so ein bisschen wie eine Einöde ist. Aber das können Sie ja selbst erzählen. Fangen wir mal von vorne an. Wie sind Sie zum Wandern gekommen? Ich weiß, Sie sind sehr sportlich, Sie haben schon vieles gemacht. Was war die Initialzündung?
Ja, der Klick, der ist ungefähr bei meinem 50. Lebensjahr passiert. Da habe ich so den einen oder anderen kennengelernt. Die waren älter, die hatten Wehwehchen hier, Wehwehchen dort. An der Hüfte, am Knie, Arthrose. Und da habe ich mir gedacht, du wachst es nicht, bis du Rentner bist. Möglicherweise klappt das dann nicht mehr. Und dann habe ich mich mit meiner Frau vereinbart und habe gesagt, einmal im Jahr möchte ich den Rucksack packen und möchte mindestens eine Woche oder 10 Tage auf Wanderschaft gehen, vielleicht auch irgendwann länger. Und so hat das Ganze angefangen und habe mir dann Strecken vorgenommen, die nicht so lang und so weltbewegend waren. In der Eifel bin ich marschiert, den Rheinsteig habe ich absolviert, im Schwarzwald bin ich marschiert. Und so hat sich das immer weiterentwickelt und ich bin immer wieder auf neue Wege gekommen, auf neue Strecken, auch auf weitere Entfernungen. Bin dann vom Königssee zum Bodensee gewandert, 3 Wochen lang durch die Alpen. Das war eigentlich ein wunderschöner Weg, man konnte sich nicht verlaufen. Wenn man südlich rechts abbiegen wollte, waren die hohen Berge im Weg. Eine wunderschöne Strecke. Ich habe sogar jemanden kennengelernt, der die zweite Hälfte komplett mit mir gewandert ist. Im Jahr drauf haben wir uns nochmal getroffen, sind wir von Verona nach Meran gewandert. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und ich habe das immer unter dem Motto zusammengefasst, Land und Leute kennenzulernen.
Sie haben aber auch da noch andere Sachen gemacht. Mit Marathon sind Sie gelaufen und vieles andere. Auch um sich dafür zu trainieren, um so eine lange Tour zu machen wie dieses Mal.
Also als ich 50 Jahre alt geworden war, da war so meine leistungsorientierte Lauferei eigentlich schon beendet. Also ich habe davor ungefähr gut 20 Jahre fast leistungsmäßig Volksläufe, Halbmarathon, Marathon und auch längere Strecken gelaufen und habe da wirklich leistungsmäßig trainiert. Das hat nachher so ein bisschen aufgehört. Da war es dann Lauferei, um gesund zu bleiben. Und im Grunde genommen hat das Wandern dieses leistungsorientierte Laufen so ein bisschen abgelöst. Und dann kam relativ früh dazu, dass ich ein neues Hüftgelenk brauchte. Das war mit Anfang 60. Und das Wandern ist geblieben. Das Laufen mache ich jetzt praktisch nur noch aus gesundheitlichen Gründen. Wobei mit dem neuen Hüftgelenk es auch andere Meinungen gibt, dass es nicht so gesund sein soll. Und dieses Jahr habe ich mich dann nochmal für den Köln-Marathon angemeldet und werde den auch mitlaufen, weil der von den Städtemarathons der einzige ist, der mir in meiner Sammlung noch fehlt. Und ich denke mal, dann werde ich meine Laufschuhe nehmen, werde die mit Gold oder mit Silber einsprühen und an den berühmten Nagel hängen.
Ja, sehr schön. Und Sie waren jetzt in diesem Sommer dann tatsächlich so rund 750 Kilometer auf Schusters Rappen. Und wie war das? Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet? Wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß zwar, Sie haben die Unterkünfte sich vorher ausgesucht und gebucht, aber welche Vorbereitungen waren denn sonst noch notwendig? Sie sind ja alleine überwiegend gelaufen.
Genau. Also die Hauptvorbereitung, was unheimlich wichtig für mich war, war überhaupt den Weg zu finden, der zum Ziel Einödsbach geführt hat. Natürlich habe ich mir vorgestellt, ich gehe möglichst ohne östlich oder westlich in südlichste Richtung groß abzuweichen, weil dann wäre der Weg ja noch länger geworden. Aber dafür ist natürlich das Internet eine unheimlich tolle Sache. Ich habe mir die Strecke bis unten in den Süden praktisch in Teilstrecken eingeteilt, habe immer eingegeben Wandern, jetzt sage ich mal Lahnstein-Nassau, weil ich ein Stückchen an der Ems entlang wandern wollte, und dann kriegt man verschiedene Treffer und dann kommt man auf einmal auf einen Treffer, der zeigt, da geht ein Wanderweg an diesem Stück entlang, natürlich auch ein Radweg. Und dann habe ich auf einmal überörtlich ausgezeichnete Wanderwege gefunden und da habe ich mir dann immer Stück für Stück zusammengesetzt und hatte auf einmal die Gesamtroute zusammen. Und diese Vorbereitung hat ungefähr neben dem Buchen der Unterkünfte bestimmt zeitlich anderthalb, zwei Wochen gebraucht. Das hat sich aber nachher bewährt. Mit meiner Erfahrung aus den Wanderungen vorher habe ich mir natürlich jetzt keine hirnrissig weiten Tagesetappen zusammengeschustert, sondern habe mir wirklich machbare Tagesetappen zusammengeschustert. Und nachher bei der Wanderung hat sich auch gezeigt, ich konnte meinen kompletten Tag über den guten Monat genau exakt einhalten.
Ja, das ist ja ganz erstaunlich, dass das auch so gut geklappt hat. Aber der Tagesablauf, der musste ja dann auch ganz minutiös dann so eingehalten werden, wie Sie es vorgesehen hatten. Sonst wären Sie ja da irgendwie im Rückstau gewesen oder wie auch immer. Wie war das denn?
Ja, genau. Also wenn man dann in der Unterkunft ist, dann ist immer die erste Frage, wann gibt's Frühstück? Wanderfreundlich ist immer, wenn Handwerker im Haus sind und die können um 6:30 oder um 7 frühstücken. Und das ist für den Wanderer immer gut, gerade bei der Hitze. Ich habe ja den ganzen Monat bis auf 3 Tage immer schönes und warmes Wetter erlebt. Und da muss man früh raus, frei nach dem Motto, ne, der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder das meiste muss man geschafft haben, bevor es warm oder heiß wird. Ja. Und dann habe ich natürlich bei dem relativ warmen Wetter, wenn ich früh gestartet bin, auch Zeit gehabt, mal in einem See schwimmen zu gehen oder in ein Freibad, mal Mittagspause 1,5 Stunden zu machen. In der Regel war ich dann immer 4, 5 Uhr in der nächsten Unterkunft. Also die Tageseinteilung, die ich mir vorgenommen habe, die hat immer wunderbar geklappt. Ich sage es dann nochmal, Vorbereitung ist fast alles.
Ja, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik und dann sprechen wir über Ihre spannende Tour weiter. Herr Stengert, Sie hatten eben in unserer ersten Runde ja schon einiges erzählt von den Vorbereitungen für diese Wandertour. Und dann ist es ja jetzt erstmal an der Zeit, davon zu erzählen, wie es denn war, als es dann losging. Wie war das Wetter, als Sie starteten in Hersel, wo Sie wohnen, ging es ja los, zu Fuß.
Also da war es top. In Andernach habe ich ein fürchterliches erstes Unwetter erlebt. Da waren die Wege dann Wäsche. Dann klarte es auf und dann trat eine für Wanderungen ungewöhnlich lange trockene Wetterperiode ein. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Bis natürlich auch an Tagen, wo es relativ heiß wurde, aber da kann ich ganz gut mit umgehen. Und man glaubt es kaum, ja, auch an solchen Tagen wird man auf einmal angesprochen von Anwohnern, die gerade das Auto auspacken, die waren einkaufen gewesen, wollen sie was zu trinken haben. Dieses Angebot habe ich natürlich gerne angenommen. Ne? Dann hat man sich im Schatten irgendwo auf Mäuerchen gesetzt, 15, 20 Minuten erzählt. Ne? Ein bisschen Kurzweil hatte ich. Ne? Das fiel dann auch wieder unter Land und Leute kennenlernen. Was mir also auch passiert ist an heißen Tagen, dass Autofahrer angehalten haben, wenn ich zum Beispiel auf kleinen Straßen unterwegs waren. Inzwischen ist es leider so, dass viele Wanderwege auch asphaltiert sind und auch auf inzwischen kleinen, untergeordneten Straßen vorbeilaufen. Dann hielt ein Auto an, darf ich sie mitnehmen? So, dann musste ich diesen Leuten 2-3 Mal passiert natürlich erklären, das geht leider nicht. Ich bin wirklich zu Fuß von zu Hause Bornheim-Hersel musste man auch erklären, wo das liegt. Das kennt auch nicht jeder. Bis nach Einötzbach unterwegs. Und ich muss jeden Meter laufen. Und für mich ist das natürlich auch eine sogenannte Frage der Ehre. Also ich werde auf keinen Fall schummeln. Und auch bei heißen Tagen sind natürlich Bushaltestellen und Bahnhöfe Punkte, wo man überlegt, ja, sollst du oder sollst du nicht? Und das war für mich vollkommen klar, du gehst nur zu Fuß, du fährst keinen Zentimeter. Und das habe ich natürlich auch durchgehalten.
Das war ja im Juni und Juli, circa 30 Tage waren genau, sie unterwegs. Ja. War es denn da auch schon so heiß, wie es dann teilweise Ende Juli und Anfang August gewesen ist?
Also die Phase, wie wir es jetzt haben, wirklich schwül heißt, 35, 37 Grad hatte ich nicht. Aber es gab etliche Tage, da war es schon über 30 Grad. Und natürlich habe ich auch wunderschöne Wanderwege im Wald, am Neckar, sonst wo angetroffen. Auch in offenem Gelände, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da setze ich dann die Kappe auf und dann ist es nicht so mächtig. Aber weitaus überwiegend war eigentlich ideales Wanderwetter.
Was haben Sie denn sonst so dann erlebt auf dem Weg in den Süden Deutschlands, wo Sie gerne dran zurückdenken? Ich habe gelesen, dass Sie haben eben schon ein paar Beispiele genannt, schöne Begegnungen hatten, dass Sie viel Kontakt mit den einheimischen Menschen hatten unterwegs. Was würden Sie denn besonders herausheben wollen?
Also ein wandermäßiges Highlight war sicherlich irgendwo am Neckar. Da bin ich mittags eingekehrt, es war relativ heiß. Hefeweizen ohne Alkohol getrunken, also ein Elektrolytgetränk, dass man wieder beieinander kommt. Und da kam auf einmal um die Ecke ein ungefähr halb so alter junger Mann wie ich. Der sah, dass ich den Rucksack abgestellt hatte. Der hatte auch einen Rucksack. Und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch. Und es stellte sich heraus, es war ein Niederländer, der sich eine Auszeit von 5 Monaten genommen hatte. Und er war von Kopenhagen nach Rom unterwegs. Und wir sind dann 3 Tage zufällig zusammen, er hatte den gleichen Weg auf dem europäischen Fernwanderweg Nummer 1 zusammengewandert. Kurze Zeit später habe ich jemanden getroffen, Schlapphut, Riesenrucksack, der schnibbelte an einem Kantenbrot rum. Ich sage, was machst du denn hier? Ja, sagte er, käme hier aus der Gegend, aus dem Schwäbischen, er wäre 2 Tage unterwegs, er wäre nach Padua unterwegs. Und wenn man dann sowas hört, dann wird die Maßnahme, die man sich selber vorgenommen hat, etwas unbedeutend und klein. Genauso, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, als ich dann mit dem Zug in 6,5 Stunden zurückgefahren war und vorher habe ich einen guten Monat gewandert, um die Strecke andersrum zu erledigen, da denkt man sich auch, meine Güte, du warst aber sehr entschleunigend unterwegs.
Ja, Sie sprachen eben den Rucksack an. Was hat denn ein Rolf Stengert im Rucksack gehabt, den er von Hersel bis nach Einötzbach getragen hat?
Ich denke mal, ich habe genug Erfahrung zu sammeln, dass mein Rucksack im Laufe der Jahre immer leichter wurde. Aber was habe ich auf dem Rhein-Terrassenweg in Nackenheim gemacht? Da habe ich eine Poststation, die Christel bei der Post, angesteuert und habe ein gutes Kilo nach Hause geschickt, weil ich gemerkt habe, ich habe immer noch zu viel drin. Ich habe natürlich Ersatzschuhe dabei. Ich habe, wenn man in eine feinere Unterkunft kommt, da ich mal 3-Sterne-Hotel, auch eine gute Hose und ein gutes Hemd mit, damit man nicht sofort als Wanderer erkennbar ist. Obwohl ich festgestellt habe, das ist auch vollkommen egal. Man wird auch so akzeptiert und aufgenommen. Natürlich Schwimmsachen, einen Regenschirm. Ich bin nämlich Schirmwanderer. Das mag für den Laien komisch aussehen, wenn ein echter Wanderer mit dem Schirm unterwegs ist. Aber das mache ich unheimlich gerne, denn von Regenbekleidung halte ich gar nicht allzu viel. Irgendwann wird man von innen nass. Hatte ich natürlich mit einer Regenjacke für alle Fälle. Die ist auch winddicht. Die muss einfach dabei sein. Und was mit Regenschirm bei Regenwandern wunderbar ist, die Schuhe bleiben länger trocken.
Da mögen Sie recht haben. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich bin immer davon ausgegangen, dass jeder, der solche Wanderungen macht, ohne Schirm läuft, sondern mit Regenbekleidung. Aber das kann man auch nachvollziehen, denke ich, dass es auch so sinnvoll ist. Wir machen ein bisschen Musik und dann werden wir weiter erzählen, wie Ihr Weg weiter in den Süden ging. Heute Abend ist bei mir im Studio Merten Rolf Stengert aus Hersel, der von seiner Wanderung in den Süden Deutschlands erzählt hat. und noch weiter erzählen wird. Und als gerade die Musik lief, da hat man da drüber geplaudert, was auch noch so alles wichtig ist, was in den Rucksack gehört oder auch nicht reingehört. Und Sie haben ein Buch mal mitgebracht, wo Sie mir erzählt hatten im Vorgespräch, das hat Sie auch inspiriert, das Wesentliche dann zu beachten, was in den Rucksack gehört und sonstige Tipps zum Wandern. Vielleicht dazu etwas?
Genau, dieses Buch, das ist von einem Herrn Brauweiler aus Walbeberg, Jahrgang 22, inzwischen weiß ich, dass er nicht mehr lebt, geschrieben worden. Und das hat mich schon wesentlich inspiriert, wirklich mal eine ganz weite Wanderung zu machen. Und man merkt einfach, dieser Mann hat natürlich auch eine Vorgeschichte vor dieser Wanderung, über die er hier geschrieben hat. Das Buch heißt Mal sehen, was hinter den Bergen haust. Und er hat es wirklich geschafft, in den Rucksack Dinge hineinzutun, die man wirklich benötigt, dass man nicht unnötigen Ballast mitschleppt. Man muss ja auch immer noch bedenken, dass man ein bisschen Verpflegung mitnimmt, dass man nicht immer mittags irgendwo einen Imbiss oder eine Gaststätte und ein Geschäft, die dann meistens auch mittags noch geschlossen haben, findet. Und der hat auch noch die Gabe gehabt, so ein bisschen selbstironisch die 63 Tage, die er insgesamt unterwegs war, von Walbeberg nach Wien zu beschreiben. Und ich muss ehrlich sagen, das Buch und die Art und Weise, wie er diesen Weg und sich selbst und die Erlebnisse beschrieben haben, die haben mich fasziniert und haben wesentlich dazu beigetragen, dass ich auch mal eine ganz weite Wanderung unternehmen wollte.
Aber einen Stock haben Sie nicht dabei gehabt. Man sieht ja viele Wanderer mit Wanderstöcken.
Genau.
Und das hatten Sie nicht dabei.
Nein, ich habe auch bei früheren Wanderungen, ich war auch 20 Jahre mit einer Gruppe aus Wormersdorf und Rheinbach in den richtigen Bergen unterwegs. Da haben wir Hüttentouren gemacht. Und da habe ich immer spaßeshalber gesagt, alle hatten immer Wanderstöcke dabei. Ich habe immer gesagt, ich habe meine Stöcke leider vergessen. Das war natürlich ein kleiner Scherz, aber ich habe die Erfahrung gemacht und auch häufig gesehen, dass viele Wanderer, ja man muss sagen, die Stöcke zwar haben, aber ungesachgemäß gebrauchen. Also im Grunde genommen nützen sie denen gar nichts. Also wenn jemand Gelenkprobleme hat, Knieprobleme und insbesondere bergab und die richtig einsetzt, dann ist das vollkommen okay. Ja. Aber sie werden offensichtlich der Wanderindustrie gut empfohlen und man muss sie einfach haben und man muss dann auch die Regenhose und die Regenjacke und die winddichte Jacke haben und alles Mögliche muss man haben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, viele Leute sind einfach viel zu warm angezogen. Gerade wenn es den Berg hoch geht. Meine Devise ist immer, wenn man morgens startet, sollte man so viel anhaben, dass es leicht gekühlt, ungemütlich ist. Nach 10, 15 Minuten springt der Motor an und dann fühlt man sich auf Deutsch gesagt sauwohl. Und dann kriegt man auch keine roten Köpfe und muss nicht irgendwann stehen bleiben und sagen, Moment mal gerade, ich muss mal gerade was ausziehen, mir ist es zu warm.
Stichwort sauwohl, Sie haben sich auf dieser Tour immer sauwohl gefühlt. Sie haben nette Menschen kennengelernt.
Das kann ich uneingeschränkt sagen. Und wenn man ja den ganzen Tag unterwegs ist, dann freut man sich natürlich manchmal, wenn es heiß ist, mittags oder noch früher auf die Dusche. Und ich hatte ja im Wesentlichen die Unterkünfte alle vorgebucht. Und ich muss sagen, das deutsche und nachher auch das österreichische Beherbergungsgewerbe ist top. Also ich habe da nur super Erfahrungen gemacht. Teilweise hatte ich ja auch angekündigt, dass ich wandernd mit Rucksack unterwegs bin. Dann komme ich da in ein Drei-Sterne-Hotel. Die Inhaberin, unheimlich nett, hätte eine gute Karnevalsprinzessin abgegeben, fragt mich direkt, darf ich Ihnen ein Getränk auf Kosten des Hauses anbieten? Sage ich ja, wenn Sie so fragen, ne? Ja, es darf auch ein Hefeweizen sein. Und schon war die Stimmung toll. Die hat mich so richtig bemuttert. Beim Frühstück gefragt, mir guten Weg gewünscht. Und dann habe ich direkt schon wieder für Karneval geübt und habe gesagt, sagen Sie mal, bei Ihnen hat es mir so gut gefallen. Sie sind so richtig die Seele des Hauses. Ich bin Ex-Prinz gewesen. Darf ich Sie zum Abschied links, rechts und links bützen, wie mir Rheinländer sagen. Ne? Und das ist immer ja gut gegangen. Man muss ja auch im Laufe des Jahres im Geschäft bleiben. Ne? Die Karnevalssession ja naht ja schon wieder.
Ja, da sind wir auch schon wieder bei einem anderen Stichwort. Das kann man da ganz kurz streifen. Ja, Sie waren im Jahre 2011, 2012, glaube ich, Prinz in Hersel, genau, in genau, Ihrem Heimatort.
Genau.
Und also Sie haben das rheinische Temperament und ja, das überträgt sich dann scheinbar bei Ihrer Wandertour auf andere Menschen. Das ist ja auch ganz schön. Was haben Sie denn sonst noch erlebt? Sie sind ja dann durch verschiedene Landstriche gelaufen. Verschiedene Dialekte haben Sie gehört, verschiedene Orte. Vieles ist ja auch völlig anders wie bei uns hier in Hersel oder hier am Vorgebirge. Die Landschaften wechseln sich ja ständig ab.
Genau, also gerade was die Dialekte angeht, irgendwie im Frankenland, am Bodensee, im Schwäbischen, alle haben rausgehört, dass ich offensichtlich ein Rheinländer bin. Habe ich immer gefragt, woran merken Sie das? Ja, sagt er, ist doch vollkommen klar, Sie kommen aus der Kante von Köln oder Bonn. Die anderen Dialekte, also wenn ein Bayer loslegt, da müssen Sie höllisch aufpassen, dass Sie den verstehen. Ne? Ja. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und was auch unheimlich viel Spaß gemacht hat, ist die unterschiedlichen Küchen in den verschiedenen Regionen kennenzulernen. Ne? Ja. Natürlich Haxe in Bayern kennt jeder, Schäufele. Also so ein schöner kostgebratener Schulterbraten. Was es so gibt, natürlich kann man zum Griechen, zum Italiener gehen, das hat man aber auch zu Hause. Ne? Ja, ja. Die Krux ist immer, dass man sozusagen landestypisch isst und irgendwo einkehrt, wo es in der Regel gute, deftige Kost gibt. Aber wenn man den ganzen Tag gewandert hat, dann kann man das mühelos verdrücken. Übrigens, ich bin genau mit den 82 Kilo wieder heimgekehrt, mit denen ich losgewandert bin. Ne? Also ich habe weder abgenommen noch habe ich zugenommen. Und dann gibt es natürlich Landschaften, ich bin jetzt bald 69 Jahre alt, die habe ich natürlich in den ganzen Jahren überhaupt nicht gesehen. Ne? Wunderbar, es gibt Bilderbuchstädte an der Nagold, am Neckar, die habe ich überhaupt noch nie gesehen. Da muss man sofort ein Foto machen, ich habe ja auch über 700 gemacht, die muss ich alle noch irgendwie sortieren. Da sage ich immer, wenn man das dann sieht und auch Landschaften sieht, die man so noch nie gesehen hat, dann sage ich immer, da hat der Herrgott sich verausgabt. Die Alpen kenne ich ja, das ist ja der ganz große Wurf, die liebe ich ja wie nur was. Aber auch die Mittelgebirge, Taunus, Odenwald, teilweise noch einsamer wie die Eifel. Da können sie den ganzen Tag unterwegs sein, da treffen sie keinen Menschen, da können sie auch keinen fragen, ob sie richtig sind. Da müssen sie sich auf die Karte oder auf den Instinkt verlassen. Also der Wechsel der Landschaften, das ist ein Traum gewesen, ne? Und so gesehen freue ich mich natürlich schon, die Nordhälfte kennenzulernen.
Ja, Herr Stengert, als gerade die Musik lief, da haben Sie wieder ganz lebendig erzählt, was Sie natürlich auch gemacht haben. Ich hätte nämlich auch sonst gefragt, wie ist das, wandern Sie denn durchgehend jeden Tag ohne Pause, machen Sie nicht mal ein paar Stunden Pause? Und da haben Sie mir was verraten und das können Sie jetzt erzählen.
Gerne. Das beruht natürlich auch auf meiner langjährigen Erfahrung als Wanderer. Also ich habe mir vorgenommen, bei der Vorbereitung so eine Art Ruhetag pro Woche einzufügen, was aber im Ergebnis gar kein richtiger Ruhetag war. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin von Lingenau, das ist in Österreich, in Vorarlberg gewesen, nach Balderschwang unterwegs, hatte aber in Balderschwang keine vernünftige Unterkunft gefunden und habe aber im Ziel der nächsten Etappe in Fischen 2 Übernachtungen gebucht. Ich wusste aber, in Balderschwang fährt ein Bus nach Fischen, den habe ich dann benutzt. Und am nächsten Tag bin ich dann von Fischen mit dem Bus wieder zurückgefahren und habe dann die nächste Etappe von Balderschwang nach Fischen selbstverständlich zu Fuß gemacht. Der Vorteil bei solchen, ich sage es mal in Anführungszeichen Tricks, ist, dass man dann diese Etappe mit leichterem Rucksack laufen kann und dann ist man etwas beschwingter und man fühlt sich am Tag vorher schon etwas besser. Man braucht da nicht die 9,5 Kilo plus Getränke zu tragen, sondern ist etwas erleichtert.
Wie war das denn, als Sie an Ihrem Ziel ankamen, Einödsbach? Ist das denn wirklich in der Einöde?
Das kann man sagen. Also dieser südlichste Ort von Deutschland trägt seinen Namen zurecht. Also es gibt einen Gasthof mit gleichnamigen Namen, es gibt eine Kapelle, einen Bauernhof und einen Briefkasten. Und sonst gibt es nur Gegend. Und zwar, die Gegend geht dann sofort steil hoch. Und als ich angekommen war, das ist mir früher schon mal passiert bei meinen Läufen, wenn ich das Ziel erreicht hatte, dann überkommt es einen. Und ich weiß noch, wie ich zum Beispiel in Bremen in die Stadthalle eingelaufen bin beim Bremen-Marathon. Meine Frau und meine beiden Kinder standen da. Da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich auch dann zufällig noch die Qualifikationszeit für die deutsche Meisterschaft unterboten hatte. Und jetzt hatte ich die Sorge, wenn ich in Einödsbach ankomme, dass mir das auch passiert, was nicht so schlimm gewesen wäre, weil ich dachte, so viele Leute sind da nicht. Aber ich habe dann natürlich überlegt, irgendwie musst du ja auch nachweisen, dass du da gewesen bist. Also so eine Art Beweissicherungsfoto muss auf jeden Fall gemacht werden. Und dann kam ein junger Mann daher gewandert, der war gerade auf einem dieser höheren Hümpisse gewesen, so nenne ich immer die höheren Berge. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, oder direkt geduzt, in den Bergen duzt man sich, habe ich gesagt, ob er von mir ein Foto machen könnte oder mehrere. Und dann habe ich ihm erklärt, warum. Und dann war er ganz erstaunt und voller Ehrfurcht und sagte, ja, ich war nur auf dem hohen Licht gewesen, 2700 Meter hoch, und du warst den ganzen Monat unterwegs. Naja, und dann haben wir noch ein bisschen erzählt und haben wir noch einen getrunken, und so habe ich dann auch mein Beweissicherungsfoto im Kasten gehabt von diesem herrlichen Ort, der nur zwei Häuser und eine Kapelle hatte. Aber ich muss schon sagen, ich war schon gerührt, dass ich angekommen war und vor allen Dingen ohne Blasen, ohne Unfall, nicht umgeknickt, nicht wesentlich verlaufen. Gut, einmal habe ich mich verlaufen, da bin ich eine halbe Stunde im Wald umhergeirrt und irgendwie durch einen dusseligen Zufall bin ich wieder auf den Weg gekommen, den ich verloren hatte. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Für mich ist eigentlich so ein langer Wanderweg auch immer so etwas wie eine Art Pilgerweg. Ich bin auch schon echte Pilgerwege gegangen, aber auch auf solchen, in Anführungsstrichen, normalen Wegen kommen sie immer mal an der Kapelle vorbei, an dem Kirchlein. Und wenn mich dann überkommt, dann gucke ich, ob auf ist. Die Katholischen sind ja immer auf, die Evangelischen sind fast immer geschlossen. Und dann gehe ich da rein, da ist es meistens schön kühl. Und dann danke ich mal dem Herrgott, dass ich so weit gekommen bin, dass mir nichts passiert ist, dass die Füße noch funktionieren, dass die Gelenke noch funktionieren. Und das tut mir dann auch gut.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass man das braucht, dann auch irgendwie das Ganze zu verdauen. Ich denke, man hat ja so vieles erlebt, dass man ja dann auch mal vielleicht so einen Tag Ruhe braucht, wenn man dann da angekommen ist. Haben Sie denn da erstmal vielleicht noch einen Tag Urlaub gemacht, bevor Sie dann zurückgefahren sind, wie ich weiß, oder?
Ich habe mir tatsächlich erlaubt, noch zwei Tage echten Urlaub dran zu hängen, bevor ich mit dem Zug heimgefahren bin. Und im Freibad in Fischen, da habe ich dann die zwei Tage ohne Wanderprogramm verbracht. Da war ich dann auch alleine, weil das Wetter nicht so gut war, aber das stört mich überhaupt nicht. Dann habe ich mir noch Oberstdorf angesehen. Ich habe mich dann versucht, zwei Tage zu erholen, obwohl ich mich, dass ich das geschafft hatte und irgendwie happy und gut drauf war, erholt fühlte. Aber das mache ich grundsätzlich so bei einer längeren Wanderung, dass ich wirklich noch mal so ein, zwei Tage richtig aufspannen kann und nicht wirklich was vorhabe. Das tut einem dann doch gut.
Was haben Sie denn auf der Rückfahrt gemacht im Zug? Natürlich, da sitzt man ja in der Regel, aber kribbelt es da nicht in den Beinen oder Füßen, wieder zu laufen?
Doch, da habe ich schon ein bisschen dran gedacht, was ich noch so vorhabe. Das Leben wird ja immer kürzer, ne? Es gibt ja noch so viel zu wandern, dann werde ich alles gar nicht mehr schaffen. Aber ich vermute mal, dass da oben bei dem auch noch Wanderwege sind, die man abgrasen kann. Aber was mich so am meisten beschäftigt hat, ich war einen guten Monat unterwegs und die Strecke schafft der Zug in 6,5 Stunden. Das war dann von Oberstdorf nach Bonn auch noch ein durchgehender Zug. Ich brauchte nicht umzusteigen. Und da ist mir eingefallen, du hast wirklich in diesem Monat unheimlich viel erlebt. Du warst zwar langsam unterwegs, du hast so viel gesehen, ja, du hast so viele Leute getroffen, du hast so viele schöne Erlebnisse gehabt. Wenn ich in einem Lokal eingekehrt bin und es war relativ voll, es gibt selten Einer- oder Zweier-Tische. Man muss sich meistens an einen Vierer- oder Sechser-Tisch setzen. Und wenn es dann irgendwann voll wird und die Leute kommen und wollen schon wieder umdrehen, dann sage ich immer, hallo, Sie können sich gerne zu mir hinsetzen. Und die machen das dann auch, ja. Sonst wären sie gegangen. Und dann komme ich mit den Leuten ins Gespräch. Dann erzählen die von Krankheiten, dann erzählen die, was die früher gewandert sind. Dann erzählen die von Radtouren. Die erzählen einem alles, ja. Und dann hat man ein, zwei Stunden geselliges Essen und das macht unheimlich Spaß. Und das geht mir dann auch durch den Kopf. Ich meine, die Leute, die habe ich dann alle vergessen. Aber da waren unheimlich viele nette Begegnungen dabei. Die Leute waren auch happy. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Man hat auch einen mehr getrunken, als man wollte. Und das sind so die Dinge, die gehen einem auf 6,5 Stunden Fahrt und später auch nochmal durch den Kopf. Ne?
Das möchte ich jetzt so stehen lassen. Das haben Sie sehr schön und toll alles erzählt. Man kann das richtig nachvollziehen, wie Sie das erlebt haben und verarbeitet haben. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben einiges davon mitgenommen und vielleicht auch den einen oder anderen inspiriert und vielleicht auch mal eine Wanderung zu machen. Und wenn es nur eine kleinere Wanderung ist und nicht so eine Strecke, wie Sie gemacht haben. Hier im Studio war Rolf Stengert aus Hersel, der von seiner Wanderung bis in den Süden Deutschlands erzählt hat und uns vieles vermittelt hat, wie das denn alles abgelaufen ist und was man dafür alles braucht und was man nicht braucht. Ich wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Wanderungen und Läufe oder Marathon und alles, was Sie jetzt noch vorhaben, viel Freude und alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Und kommen Sie gut von jedem Lauf zurück. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank Ihnen auch.
Und nach der Musik hat meine Kollegin Bianca Bredemeier noch die Veranstaltungstipps aus der Region. Ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.